ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Der Schiffsverkehr auf den Meeren, den künstlichen Wasserstraßen und in den Häfen, der ist in den vergangenen Jahrzehnten immer komplexer geworden. Technische Hilfen wie satellitengestützte Navigation und GPS sind längst an der Tagesordnung. Was die Technik heute alles kann, das zeigen zwei in Hamburg beheimatete Einheiten. Das Fleet Operations Center von Carnival Maritime und das Hamburg Vessel Coordination Center, ein Joint Venture von HALA und Eurogate. Beides haben wir besucht und wir haben festgestellt, dass dort viel mehr passiert als die reine Kursüberwachung. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert, dies ist Ausgabe 3645. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin!
Sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Fleet Operations Center in der Hamburger Hafen City. Bei mir der Präsident von AIDA Cruises, Felix Eichhorn. Neueröffnung in dieser Woche. Was ist neu hier?
Ja, wir haben fast 6 Monate hier umgebaut und unser Fleet Operations Center komplett einmal umgestaltet. Wir haben zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben einen sogenannten taktischen Table, wo wir auf vielen, vielen Datenquellen zugreifen können und auch einen Simulator hier geschaffen, wo unsere Crew Hafeneinfahrt mit verschiedenen Schiffen der AIDA-Flotte, aber auch der Flotte von anderen Karnevalschiffen testen kann und üben kann, bevor sie dann auf die Schiffe gehen.
Das sind eine ganze Menge Schiffe, die von hier aus überwacht, klingt negativ, aber die von hier aus beobachtet werden und denen mit Daten auch geholfen, die unterstützt werden. Über wie viele Schiffe sprechen wir?
Genau, von hier aus werden insgesamt 31 Schiffe unterstützt. Es sind die 11 Schiffe der AIDA-Flotte, darüber hinaus die Costa-Schiffe und auch aber die Schiffe der P&O-UK-Flotte und aber auch zum Beispiel die Queen Mary, die zu Cunard dazu gehört, wird hier aus dem FOC heraus unterstützt. Und es gibt ein zweites ähnliches Center in Miami, wo die anderen knapp 60 Schiffe der Carnival-Flotte dann ebenfalls den Service von da aus bekommen.
Wie ist denn die Arbeitsteilung? Sie haben gesagt, für die amerikanische Flotte sind die in Miami zuständig. Was ist, wenn AIDA dahin fährt? Übergibt man da mitten auf dem Atlantik oder wie läuft das?
Nein, also die Schiffe grundsätzlich werden schon aus den jeweiligen Centern weltweit betreut. Also auch die AIDA-Schiffe, die auf Weltreise gehen oder demnächst auch wieder in die USA fahren, die werden schon hieraus betreut. Natürlich unterstützt man sich gegenseitig. Es gibt enge Abstimmungen, gerade wenn dann in bestimmten Regionen in der Welt der eine mehr Expertise hat, dann gibt es eine enge Abstimmung dann auch zwischen den beiden Fleet Operations Centern über die gesamte Carnival-Flotte hinweg.
Das rundum erneuerte Fleet Operations Center, das ist ja auch ein Bekenntnis zur Freien und Hansestadt Hamburg, denn AIDA sitzt ja eigentlich in Rostock. Heißt, AIDAs wichtigstes Standbein ist und bleibt Hamburg.
Also wir haben 2 Offices. Wir haben hier in Hamburg bei Carnival Maritime mehr als 250 Mitarbeiter aus mehr als 51 verschiedenen Nationen. Das ist der Schwerpunkt und Hamburg ist sicherlich der maritime Schwerpunkt auch mit in Europa. Deswegen war damals ja auch ganz klar die Wahl auf Hamburg gefallen, als wir die nautisch-technischen Unit hier neu aufgebaut haben. In Rostock arbeiten darüber hinaus aber auch 1000 Mitarbeiter in allen anderen Bereichen, Marketing, Vertrieb, Hotelservices, Personal. Also wir haben 2 Standbeine und fühlen uns sehr wohl an beiden Standorten.
Sie kennen sich aus in der weltweiten Kreuzfahrtbranche. Haben andere Reedereigruppen auch sowas? Sind die technisch auch so aufgestellt oder ist das für Carnival und AIDA was ganz Besonderes?
Also wir sind da sicherlich mitführend bei. Ich kenne jetzt nicht alle anderen Reedereien so aus dem Detail, aber das FOC, was wir jetzt hier heute gesehen haben und neu eröffnet haben, das ist sicherlich State of the Art, nicht nur im Kreuzfahrtsegment, sondern auch in der globalen Schifffahrt.
Sie können ja auch auf das Jahr 24, was so langsam zu Ende geht, wir haben jetzt September, sehr, sehr erfolgreich blicken.
Ja, absolut. Also Kreuzfahrt ist der Wachstumstreiber im deutschen Tourismus. Wir werden in diesem Jahr so viele deutsche Kreuzfahrtgäste begrüßen können, sowohl bei AIDA als auch in der gesamten Kreuzfahrtbranche, wie noch nie zuvor. Knapp 1,5 Millionen Gäste werden dieses Jahr eine AIDA-Reise unternommen haben und wir sehen auch schon sehr starke Vorausbuchungen für das kommende Jahr.
Hier gleich um die Ecke wird irgendwann, wir wissen noch nicht genau wann, das neue Überseequartier, das große Einkaufszentrum eröffnet, was ja auch ein Kreuzfahrtterminal bekommt. Wird das von den Schiffen von AIDA Cruises genutzt werden?
Wir sind heute ja bereits in Steinwerder und auch in Altona sehr gut unterwegs, haben das mitentwickelt, auch in den vergangenen Jahren. Und das ist auch unser Schwerpunkt in der Zukunft, dass unsere überwiegende Anzahl der Anläufe sicherlich in Steinwerder und auch Altona weiter durchgeführt wird.
Sagt der Präsident von AIDA Cruises, Felix Eichhorn. Und gleich lasse ich mir erklären, was an den vielen Bildschirmen hier an der Wand und auf dem Tactical Table so passiert, was man da erfährt und was man damit machen kann. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Mitten in der Hamburger Hafencity zwischen Elbphilharmonie und Internationalem Maritimen Museum, in der 5. Etage eines Bürohauses, ist das FOC zu Hause. Das Fleet Operations Center ist Teil der Carnival Maritime GmbH. Die wurde 2015 als maritime Serviceeinheit für AIDA Cruises und Costa Cruises gegründet. Das FOC hat gerade eine Frischzellenkur hinter sich. 6 Monate lang ist die Anlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden. Adrian Graf Domaschke leitet das Team des FOC und ist für die nautischen Belange hier zuständig. Und von ihm will ich wissen, was denn neu ist in diesem technisch überarbeiteten Fleet Operations Center.
Wir haben jetzt im Moment wirklich die neuesten Systeme, die neueste Technik, was einmal auch die Bildschirme angeht, aber auch die Technik dahinter. Das heißt, wir können wirklich alle Systeme spezifisch zum Szenario uns einmal auf die Videowand legen. Wir können es steuern von den verschiedenen Plätzen. Das heißt, da sind wir wirklich state of the art jetzt mit dem Umbau, um unsere Arbeit dann wirklich so effektiv und gut wie möglich weiterhin machen zu können.
Wie muss man sich das vorstellen als Laie? Hier können Sie Ihre Schiffe verfolgen. Über wie viele Kreuzfahrtschiffe sprechen wir denn da?
Also insgesamt haben wir in der ganzen Carnival Corporation fast 100 Kreuzfahrtschiffe und wir hier im Hamburger Fleet Operations Center sind verantwortlich für die Schiffe der europäischen Reedereien. Das sind AIDA, Costa, P&O Cruises, Cunard und insgesamt dann 31 Schiffe, die wir im Blick haben.
Und Sie können über die Bildschirme sämtliche Daten der Schiffe abrufen. Sie schauen, welche Route die Schiffe fahren und verfolgen das genau und greifen notfalls auch ein. Warum ist das so wichtig?
Ich glaube, wichtiger Punkt ist immer, dass man immer einen Schritt voraus ist und wir haben hier die Strategien und auch die Pläne immer in der Hand und in der Schublade, um darauf dann einzugehen, auf die spezifischen Szenarien. Deshalb sind wir hier. Wir versuchen die Schiffe immer so gut wie möglich zu unterstützen und sind ein Ansprechpartner für die Kapitäne.
Das heißt, die Kapitäne, die verfolgen natürlich auch Wetterdaten auf den Schiffen. Sie ergänzen das hier. Haben Sie andere Daten als die da auf dem Schiff?
Wir nutzen die gleichen Wetterquellen und Wettersysteme, aber wir haben natürlich durch unsere Systeme einen größeren Umblick über die gesamte Flotte, können uns auch mit anderen Schiffen direkt austauschen, die vielleicht schon im Hafen sich befinden, um dann wirklich die Live-Daten an das andere Schiff weiterzugeben.
Wetter ist das eine, ein ganz wichtiger Punkt, aber welche Parameter kommen denn noch hier an, die Sie weitergeben, die wichtig sind für die Schiffe?
Ich glaube, es sind alle Geschehnisse weltweit, die wir beobachten können. Jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel hatten wir Vulkanaktivitäten in Island, auf dem Ätna, die natürlich einen gewissen Einfluss haben können oder Waldbrände. Aber es müssen nicht immer negative Geschehnisse sein wie Streiks, sondern können auch positive, wie zum Beispiel ein Triathlon in Hamburg durch Sperrung der Straßen, kann natürlich auch einen Einfluss auf unsere Kreuzfahrtschiffe haben, die dann zu dem Tag im Hafen liegen.
Das sind die aktuellen Geschehnisse. Sie planen allerdings auch weit voraus. Stichwort zum Beispiel Atlantiküberquerung. Was kann man so weit im Voraus überhaupt schon planen?
Genau, es gibt immer vorherrschende Strömungen, die wir schon mit einplanen können. Es gibt Schiffsbedingungen wie Maschinensteuerung, die sogenannte Trim, wie das Schiff im Wasser liegt, was einen Einfluss auf den Treibstoffverbrauch haben kann. Und das wird im Voraus alles schon mit in die generelle Planung mit einfließen, um das wirklich so effektiv und emissionsarm zu produzieren wie möglich.
Das FOC, das Fleet Operations Center von AIDA Cruises in der Hafen City in Hamburg. Von hier aus werden sämtliche europäischen Kreuzfahrtschiffe der Carnival-Flotte überwacht. Hier kann der Kurs genau nachvollzogen werden, aber auch Technische Parameter der Schiffe kommen hier an. Und die Wetterdaten werden ausgewertet. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass so eine engmaschige Begleitung der Schiffe möglicherweise nicht bei allen Kapitänen auf Gegenliebe stößt. Denn als es sowas noch nicht gab, da waren die Kapitäne auf ihren Schiffen doch relativ frei, was die Entscheidungen an Bord angeht. Adrian Graf Domaschke, Senior Manager hier im Fleet Operations Center, gibt es da schon mal Konflikte?
Ich glaube, wir sind hier ein Team und versuchen immer zusammen die bestmöglichste Lösung zu finden. Und deshalb sehen wir uns hier alle als Team, um zusammen einmal zu schauen, was wir machen können. Das heißt, solche Konflikte hatten wir noch nie und wird es auch nicht geben.
Sie arbeiten hier rund um die Uhr das ganze Jahr über, weil die Schiffe natürlich auch rund um die Uhr unterwegs sind. Wie viele Menschen sind hier beschäftigt?
Wir haben hier 12 sogenannte FOC-Superintendents, die alle einen nautischen Hintergrund haben, also zur See gefahren sind als Offizier oder Kapitän, um dann wirklich 24 Stunden jeden Tag vor Ort zu sein.
Und das sind nicht nur die Bildschirme, die hier die ganze Wand bedecken. Wie viele Meter sind das ungefähr hier? Ich bin schlecht im Schätzen.
Genau, also wir haben hier im Endeffekt 30 Bildschirme und insgesamt haben wir fast 25 Quadratmeter Bildschirmfläche, die wir hier haben.
Dazu kommt ein ziemlich beeindruckender Tisch, ein Tactical Table. Was passiert hier?
Hier gehen wir dann wirklich in die detaillierte Planung. Zum Beispiel bei einer Umroutung können wir hier alle Quellen uns einmal aufrufen, um dann wirklich den bestmöglichen Hafen zu finden. Um das dann im Tactical Table wirklich sehr aktiv einmal zu analysieren, um dann auch mit dem Schiff zum Beispiel digital teilen zu können.
Was passiert eigentlich, wenn mal die Internetverbindung, die Satellitenverbindung kippt? Ist das schon vorgekommen? Gibt es da eine besondere Absicherung?
Genau, wir haben verschiedene Absicherungen, land- und bordseitig, genau für diese Fälle. Deshalb haben wir dafür auch immer Lösungen im Hintergrund, hier landseitig, zum Beispiel auch durch verschiedene Router, die wir hier vor Ort haben. Das heißt, bis jetzt hatten wir noch keinen Verbindungsabbruch.
Und in heutigen Zeiten der zugespitzten politischen Situation muss man ja auch vorsorgen, was das Thema Cybersicherheit angeht. Ist da im Zuge der Renovierung noch ein bisschen was passiert?
Da ist auch viel passiert und es wird kontinuierlich in der gesamten Carnival Corporation da einmal abgearbeitet und da gibt es gewisse Fachabteilungen, die dafür zuständig sind, weil wir hier von dem nautischen Bereich das überblicken und im Hintergrund stellt dann unsere IT-Security immer sicher, dass wir da auch den bestmöglichsten Schutz haben.
Das Hamburger Hafenkonzert heute im Fleet Operations Center von Carnival Maritime. Und an einem der Bildschirmarbeitsplätze sitzt Tim Kühl. Sie machen hier genau was?
Wir sind dafür da, also wir haben viele verschiedene Tätigkeiten. Wir sind dafür da einmal, dass wir ein Auge auf die Flotte haben, quasi immer alle Schiffe im Blick haben, eine zusätzliche Sicherheitsinstanz sind im Falle von, wenn also die Schiffe fahren quasi von A nach B auf Korridoren, bisschen ähnlich wie auch Flugzeuge. Und wenn ein Schiff da aus dem Korridor ausweicht, dann können wir das durch unser nautisches Fachwissen beurteilen, müssen dann meistens nicht mit dem Schiff in Verbindung treten. Wenn es allerdings unersichtliche Gründe gibt, dann stimmen wir uns mit dem Schiff ab und ja, bilden dadurch eine zusätzliche Instanz an Land sozusagen, so ein bisschen ähnlich wie Fluglotsen. Kann man sich das vorstellen. Wir haben auch noch weitere Tätigkeiten, also sind quasi eine Datensammelzentrale in Bezug auf nautischen Daten und sind da quasi zusätzlich sozusagen eine Hilfe für die Schiffe. Kapitäne sprechen uns dann beispielsweise an und wollen bestimmte aktualisierte Hafenkarten haben, weil sich ja auch immer einiges ändert in den Häfen weltweit. Die werden stetig weiterentwickelt. Genau, und dann stehen wir den Kapitänen da zur Verfügung.
Können Sie auch technische Parameter von den Schiffen abrufen? Sehen Sie das?
Genau, wir haben quasi über Satellit schicken uns die Schiffe Daten über jegliche Maschinendaten, jegliche nautische Daten, Daten über die aktuelle Ruderstellung und da haben wir quasi etliche Automationsdaten, die uns angezeigt werden und auf die wir zugreifen können.
Genau. Können Sie damit unter technische Probleme eher sehen, als das auf dem Schiff passiert?
Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also das wird immer noch am Schiff auf jeden Fall oder auf dem Schiff als erstes gesehen. Und ja, wir können natürlich auch mit unseren Technikern hier landseitig, mit der technischen Abteilung beratend auf die Schiffe wirken und bestimmte Daten schneller analysieren, als wenn man diese Daten halt nicht zur Verfügung hätte. Genau.
Ich sehe hier auf Ihrem Bildschirm derzeit eine schöne gelbe Linie. Welches Schiff ist das?
Das ist gerade die AIDA Luna. Die fährt gerade von Hamburg nach Invergordon, genau in der Nordsee. Und ja, da sieht man quasi den Korridor, der da angezeigt wird. Und das Schiff bleibt brav auf dem Korridor, also alles im grünen Bereich.
Was gäbe es denn für Gründe, dass so ein Schiff diese schöne gerade Linie nach Invergordon verlässt und vielleicht einen kleinen Schlenker macht? Was sind das möglicherweise für Gründe?
Das könnte natürlich Verkehr sein zum einen. Es könnte auch wetterbedingt sein. Es könnte natürlich auch sein, dass das Schiff die Route abändern muss aus bestimmten Gegebenheiten. Wenn jetzt ein Hafen nicht angelaufen werden kann, dann verlässt das Schiff beispielsweise am Anlaufen des Hafens oder während des Anlaufens des Hafens den Korridor und tritt dann vorher im Idealfall mit uns in Verbindung. Oder wir können das halt aber auch selbst beurteilen, weil wir zum Beispiel Zugriff auf die Wetterdaten von den Schiffen haben. Das heißt, wenn ein Hafenanlauf abgebrochen wird, dann sehen wir, dadurch, dass wir Zugriff auf die Wetterdaten haben, dass es zum Beispiel der Grund sein kann.
Wie oft passiert das, dass so ein Schiff mal den Kurs verlässt und vielleicht einen kleinen Schlenker macht und Sie sagen, okay, ist nicht alles so normal, wie es eigentlich sollte?
Also wir haben ja hier 31 Schiffe und klar, tagsüber sind die Schiffe viel in den Häfen, aber es gibt natürlich auch Seetage. Von daher so insgesamt passiert das schon häufig, sage ich mal. Also schwer jetzt da eine Zahl zu nennen, aber vielleicht schon ein paar Mal die Stunde.
Und dann setzen Sie sich meistens mit dem Kapitän in Verbindung?
In der Regel nicht, weil das dann klar ersichtlich ist oder weil das Schiff uns vorher informiert. Von daher ist es häufig nicht notwendig, sagen wir mal so.
Dieses Fleet Operations Center ist Tag und Nacht besetzt. Man arbeitet rund um die Uhr das ganze Jahr über. Das heißt für Sie und Ihre Kollegen auch Schichtdienst.
Genau, so wie an Bord auch. Ich habe ja vorher auch an Bord gearbeitet bin den Schichtdienst gewohnt und habe vorher tatsächlich auch schon mal landseitig gearbeitet in einem ganz normalen Montags- bis Freitagsjob. Habe von 8 bis 18 Uhr gearbeitet, 17 Uhr, je nachdem. Und kenne also auch den ganz normalen Arbeitsrhythmus. Aber mich hat das schon immer irgendwie mehr fasziniert, halt nicht diesen klassischen Arbeitsrhythmus zu haben von montags bis freitags.
Sagt Tim Kühl, er ist einer der Operation Manager im FOC, im Fleet Operation Center von AIDA Cruises in Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert heute mit einem Blick, ja, man kann schon sagen, hinter die Kulissen der Schifffahrt und des Hamburger Hafens. Ich bin jetzt auf dem Gelände des Containerterminals, toller Ort im Verwaltungsgebäude. Und hier zu Hause ist das Hamburg Vessel Coordination Center, kurz HVCC. Und Chef hier im Hause ist Gerald Hirt. Gerald Hirt, was ist das HVCC?
Ja, herzlich willkommen bei uns hier im HVCC. Das HVCC ist eine überbetriebliche Koordinationsstelle hier im Hamburger Hafen. Wir koordinieren Fiederschiffe im Rundlauf durch den Hamburger Hafen. Wir koordinieren Großschiffe im Zulauf auf den Hamburger Hafen. Und wir bieten ganz viele digitale Leistungen an, die wir Partnern zur Verfügung stellen, dass alle wissen, wann, wo, welches Schiff im Hamburger Hafen ist, zu erwarten ist und ihre Dienstleistungen, ihre Ressourcen darauf ausplanen können.
Viele Fragen, die sich mir stellen. Ich fange mal mit der ersten an. Über betriebliches Koordinationszentrum. Wer ist am HVCC beteiligt und wie kam das Ganze? Seit wann gibt es diese GmbH?
Das HVCC ist weltweit einzigartig, weil wir ein Joint Venture sind zwischen zwei Wettbewerbern. Das ist einerseits die HLA, Hamburger Hafen und Logistik AG, die unsere Mehrheitsgesellschafter sind. Und unser zweiter Gesellschafter ist das Eurogate Container Terminal Hamburg, also der zweite große Container Terminal Betreiber hier im Hamburger Hafen. Und die Idee, die entstand vor genau 20 Jahren, als nämlich wir hier vier Container Terminals im Hamburger Hafen gerade hatten. Damals ist das Container Terminal Altenwerder gerade in Betrieb gegangen. Und die Fiederschiffe, also die Zubringerschiffe im Hamburger Hafen, die sehr kleinteilig damals waren, so durch den Hafen flipperten, und das sehr unkoordiniert war. Und damals entstand die Idee, dies betriebsübergreifend zu zentralisieren und eine Stelle zu schaffen, die eben nicht nur auf ein Terminal guckt, sondern eben auf vier Terminals guckt und so die Schnittstelle zwischen dem Terminalbetrieb und dem Räderbetrieb ist. Und die Mehrwerte, die daraus entstanden sind, sind für den Räder, dass das sehr viel effizienter läuft und für den Terminal natürlich auch, dass er weiß, wann, wo, welches Fiederschiff im Hafen zu erwarten ist. Und das haben wir in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Da kam eine zweite Abteilung dazu, Das ist die Großschiffskoordination, das nennen wir Nautische Thermalkoordination. Und dann in einem weiteren Schritt haben wir Software gebaut und eben diese digitalen Leistungen noch weiterentwickelt.
Sie sagen, in einem weiteren Schritt haben Sie Software gebaut. Wie hatten das vor 20 Jahren angefangen? Beziehungsweise die Computertechnik, die IT-Möglichkeiten sind ja in den 20 Jahren deutlich andere geworden, als es damals war.
Also vor 20 Jahren haben wir mit Stift und Papier gearbeitet. Das war auch noch vor meiner Zeit. Selbst als ich gekommen bin, hatten wir hier papierbasierte Schiffsmappen. Das hat auch alles hervorragend funktioniert. Da waren die Kollegen mit Textmarkern für unterschiedliche Terminalfarben benutzt. Da sind so kleine Striche drauf gewesen, wie viele Brücken an dem Schiff arbeiten. Die Sprache musste man bloß sprechen. Und wenn man dann natürlich anfangen will, sich mit einem Reeder zu vernetzen oder Daten einem Spediteur zur Verfügung zu stellen, dann hilft so eine Papierschiffsmappe nicht weiter. Und das war für uns der initiale Moment, eben zu sagen, da müssen wir uns anders aufstellen. Da haben wir auch viel Geld in den letzten Jahren investiert. Das, was wir allerdings schon sehr früh hatten, das war eine klassische Staubplanungssoftware, wo wir also das Schiff im Aufriss hatten und sehen konnten, wo welcher Container steht, weil wir eben auch als Dienstleistung hier für die Schiffe, die wir betreuen, für die Fiederschiffe, die wir betreuen, die Staubplanung machen. Und dafür brauchten wir schon sehr früh eine klassische Staubplanungssoftware, was wir bis heute nutzen.
Nun hat ja jedes Terminal auch extra noch so einen Staubplaner. Sind deren Aufgaben weniger geworden oder wie geht das miteinander? Beziehungsweise, Sie haben es angesprochen, sind zwei Wettbewerber in einer Firma. Gibt es da nicht Konflikte?
Na, wir nehmen da eher die Rolle des Reeders wahr, also der Central Planner sozusagen. Das ist zu uns gewandert. Die Rolle des Terminals hat sich eigentlich nicht verändert. Wir bereiten hier alle Änderungen vor. Das heißt, wenn also Container das Schiff nicht erreichen oder vom Zoll gestoppt wurden und nicht verladen werden dürfen, dann ändern wir dies für den Reeder im Stauplan ab und schicken dem Terminal neue Stauplanungsdateien zu. Das heißt, da haben wir eher so eine klassische Reederrolle eingenommen und das Ergebnis ist eigentlich, dass für das Terminal, für die Planner am Terminal eine sehr viel höhere Datenqualität vorliegt, weil eben genau diese Änderungen, die sehr kurzfristig entstehen, während das Schiff schon im Hamburger Hafen ist, dann schon alle aus den Stauplänen eliminiert sind.
Was hat sich denn aus dieser deutlich intensiveren Nutzung von moderner Technik, von IT inzwischen ergeben? Weniger Stau im Hamburger Hafen, weniger Stau in der Anfahrt, freiere Terminals zu den entsprechenden Zeiten. Kann man das messen?
Das ist eigentlich sehr, sehr schwierig zu messen. Für mich ist eigentlich immer der beste KPI, also so Indikator, die Rückmeldung, die wir von den Reedereien insbesondere bekommen. Weil das Ganze machen wir hier nicht aus Jux und Dollerei, sondern das machen wir, um eben insbesondere die Kunden vom Hamburger Hafen zu überzeugen, dass mit allen Restriktionen, die so ein Tide-gebundener Hafen hat und landinwärts liegt, eben die Abläufe hier sehr effizient sind. Und die besten Rückmeldungen, die wir dort bekommen, sind eben von den Großrädern, sind von den Fiederrädern, die wir vertreten, dass das hier sehr effizient läuft. Und kleiner Funfact dabei ist, dass wir über einen Räder neulich auch einen großen Wettbewerbshafen aus Europa hier zu Gast hatten, der sich mal angeguckt hat, wie wir das hier machen, weil die so etwas nicht haben. So etwas Betriebsübergreifendes hat ja viel mit Zusammenarbeit und Vertrauen zu tun. Und das ist wirklich das Fundament, auf das wir hier seit 20 Jahren aufgebaut haben.
Gerald Hirt, er ist der Chef des HVCC, des Hamburg Vessel Coordination Center hier im Hamburger Hafen. Das Hamburger Hafenkonzert im HVCC, im Hamburg Vessel Coordination Center, hier im Hamburger Hafen, im Terminal, toller Ort, im Bürogebäude. Wir sitzen im Moment noch im Büro von Gerald Hirt. Sie haben hier die Verantwortung für das Unternehmen. Gerald Hirt, Sie haben die ganze Zeit von wir gesprochen. Wie viele Menschen arbeiten im HVCC?
Wir sind eine ganz, ganz kleine Truppe und ich trete immer die steile These an, dass wir wahrscheinlich eins der kleinsten eigenständigen operativen, 24/7 operativen Einheiten im Hamburger Hafen sind. Wir sind 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das verteilt sich auf zwei Abteilungen. Die Abteilung, wo wir die Fiederschiffe koordinieren und die Abteilung, wo wir die Großschiffe im Zulauf koordinieren. Das sind also 12 Kolleginnen und Kollegen in der Fiederabteilung, 7 bei den Großschiffen. Also ein ganz, ganz kleines Team und dann kaufen wir uns noch von einer Schwesterfirma IT-Projektleitung mit ein, weil das können wir nicht noch nebenher machen. So, und da bin ich noch, also in Summe um und bei 20 Menschen.
Welche Qualifikationen müssen die Menschen mitbringen, die hier arbeiten?
die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und Berufsbildern. Wir sagen immer so, dass das, was man am meisten braucht, ist eigentlich so ein bisschen Frustrationstoleranz. Das kennen insbesondere Hundebesitzer in der Welpenerziehung, dass ein Welpe erstmal lernen muss, dass er nicht immer den Ton angibt. Und das, was wir hier machen tagtäglich, ist eigentlich ein Kartenhaus zu bauen, wo uns regelmäßig jemand irgendwie eine Karte rauszieht und das Kartenhaus wieder zusammenfällt. Das machen wir, weil nur mal Schifffahrt ist und sich Dinge operativ ändern. Container fehlen, das Wetter ändert sich, ein Schiff im Zulauf verspätet sich, Planungen ändern sich und deswegen müssen wir ständig umplanen. Wenn dem nicht so wäre und Plan ist gleich ist, dann bräuchten sie das HVCC nicht. Das ist also eine ganz wichtige Voraussetzung, dass die Leute permanent umplanen können, im Kopf flexibel sind. Fachlich gesehen natürlich ein nautischer Hintergrund, Wissen, wie Schifffahrt funktioniert, wie Schiffe gestaut werden, wie ein Schiff nach Hamburg reinkommen kann, stauplanerische Fähigkeiten bedingt, dass man sehr dreidimensional denken kann. Das sind so die Hintergründe.
Wenn ich da genau zugehört habe, auch mit dem Stichwort Frustrationstoleranz, dann kann man das vergleichen mit der Arbeit von Fluglotsen?
Ich glaube ja, auch dort ändern sich viele Dinge. Wir sind beispielsweise, auch als wir die Großschiffskoordination hier aufgebaut haben, bewusst mal an einen Flughafen gegangen, um uns dort Konzepte anzugucken, wie dort kollaborativ zusammengearbeitet wird. Und in der Tat, ja, ein Flughafen, das hat jeder wahrscheinlich schon erlebt, steht auch manchmal so vor Herausforderungen von Umplanungen, von Flüge, die gestrichen werden oder Menschen, die gestrandet sind. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Container sein, das kann ein Schiff sein, was besondere Aufmerksamkeit benötigt. Also da gibt es schon große Parallelitäten.
Sie haben sich das tatsächlich, Sie haben es ja gerade angesprochen, schon angeguckt. Das war Zürich, glaube ich. Was lernt man vom Flughafen Zürich für das HVCC?
Der Flughafen Zürich war sehr früh einer der Vorreiter, die ein Konzept umgesetzt haben. Das nennt sich Airport Collaborative Decision Making. Und wo also kollaborativ Menschen physisch in einem Raum zusammensitzen. Das ist der Flughafenbetreiber, das ist die Kantonspolizei. Das ist die Stimme, also der Mensch, der die Durchsagen am Flughafen macht. Das ist der Caterer, das ist die Betankungsfirma, sitzen alle physisch in einem Raum mit den dispositiven Menschen. Und was man dort lernen kann, ist, wie schnell Entscheidungen gemacht werden können, wenn eine transparente, operatives Lagebild vorliegt. Und das war sehr beeindruckend zu sehen. Ich hatte die Gelegenheit, dort 2 Tage zu hospitieren, wie dort transparent Daten geteilt werden, also auch etwas, was nicht selbstverständlich ist, dass auch Wettbewerber dort nebeneinander sitzen und Flugpläne transparent vor sich haben, wissen umeinander, wer wann was plant. Aber dass auch geguckt wird, wie man ständig aus dem Ist einen Prozess noch weiter verbessert. Das war auch sehr interessant zu sehen, wie also KPIs miteinander geteilt werden und nicht aus einer Blame-Kultur heraus, also du hast etwas falsch gemacht, sondern aus einer Kultur heraus, wo müssen wir ansetzen, um den Gesamtflughafen zu optimieren. Und für mich war wirklich beeindruckend ein Satz, der dort ganz groß an der Wand steht. Da steht nämlich, dass die Gesamtoptimierung des Flughafens über der Einzeloptimierung eines Stakeholders steht. Und das ist etwas, wovon wir viel gelernt haben im Aufbau hier des HVCCs und der Weiterentwicklung des HVCCs, um eben genau den Hamburger Hafen auch gemeinsam weiterzuentwickeln.
Ich bin jetzt in einem Büro mit 4 Arbeitsplätzen, wenn ich das richtig sehe, im HVCC mit bestem Ausblick auf den Kühlbrand hier im Bürohaus des Containerterminals Toller Ort und will mal fragen, wie hier gearbeitet wird. Ich stehe vor 1, 2, 3, 4, 5 Bildschirmen und bei mir ist Christine Münkel. Christine Münkel, was ist das hier für ein Arbeitsplatz? Was tun Sie?
Ja, ich koordiniere hier Feederschiffe. Also wir sorgen dafür, dass die einkommenden Schiffe hier gut zwischen den Terminals rotieren können, möglichst schnell und effektiv dann den Hamburger Hafen auch wieder verlassen können.
Ab wann sehen Sie die Schiffe, die Sie betreuen? Wann übernehmen Sie die?
Also wir übernehmen die Schiffe meist, wenn sie die Harbor Pilot Station, also die Hafenlotsenstation hier in Hamburg, passieren. Allerdings, da wir ja dafür zuständig sind, dass die Schiffe hier im Hamburger Hafen vernünftig rotieren, schauen wir uns die Schiffe auch schon weit vorher an. Also meist schon, wenn sie in Brunsbüttel in der Schleuse sind oder wenn sie an der Tonne Elbe 1 sind da. Von da aus haben wir so feste Zeiten. Da können wir ungefähr berechnen, wann sie denn hier in Hamburg ankommen.
Und was sehen Sie hier auf diesen 5 Bildschirmen? Hier ist ein Bildschirm mit einer großen, es könnte auch eine Excel-Tabelle sein, ist wahrscheinlich was anderes, mit vielen, vielen bunten Feldern. Was erkennt die Fachfrau auf diesem Bildschirm?
Also das ist unser hauseigenes System, unsere hauseigene Software. Die haben wir eigens jetzt hier für das Operation entwickelt. Darauf sieht man alle Feederschiffe, die aktuell im Hamburger Hafen sind und die wir betreuen. Die sind unterschiedlich markiert. Man sieht hier je nach Farbe, an welchem Containerterminal die sich gerade befinden.
Gelb ist was?
Gelb ist das Containerterminal Burchard Kai.
Und grün?
Grün ist toller Ort. Und blau ist das Eurogate. Und dann haben wir noch CTA des alten Werder-Terminals, das ist ja hinten hinter der Köbrandbrücke.
Und welche Feederschiffe sind gerade im Hafen?
Ja, wir haben zum Beispiel aktuell am Burchard Kai eine Munksund liegen, die arbeitet heute noch bis 22 Uhr. Dann werden wir den Abgang bestellen mit Hafenlotsen, Elblotsen und allem, was dazugehört. Dann haben wir eine Harrison hier am Containerterminal Toller Ort. Die hat jetzt 21 Container zu löschen und bleibt dann noch ein bisschen am Terminal liegen, bis sie dann um 22 Uhr zum Eurogate verhobeln kann, um da dann 23 Uhr zum Schichtbeginn zu starten.
Wie nehmen Sie denn Kontakt mit den Feederschiffen auf, mit der Besatzung? Geht das alles über das Netz oder wird da auch schon mal telefoniert?
Oh, wir telefonieren sehr, sehr viel mit den Feederschiffen. Das ist auch einfach der schnellste und beliebteste Kommunikationsweg, weil man da einfach Probleme sehr schnell und einfach lösen kann.
Ist da eigentlich mitunter eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Heißt, die Kapitäne wollen was anderes, als sie vorschlagen? Kommt das vor?
Ja, das kommt durchaus vor. Allerdings richten wir uns häufig nach den Wünschen der Kapitäne. Dafür sind wir ja da. Also die Kapitäne kümmern sich ja größtenteils dann um Liegeplätze und so weiter. Verholzeiten, wir sprechen viel mehr mit den Chief Mates an Bord, klären den Stau ab. Das machen ja heute meine beiden Kollegen, die sind für die Stauplanung zuständig. Die geht ja immer einher mit der Rotation der Schiffe. Und wir setzen größtenteils, wenn möglich, die Wünsche der Schiffmates schon so gut es geht um.
Christine Münkel, seit wann arbeiten Sie hier und was haben Sie für einen beruflichen, für einen Ausbildungshintergrund?
Ich bin seit 16 Jahren hier in der HVCC. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Ich habe eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht, mich dann entschlossen, nochmal zu studieren und habe dann in Elsfleth an der Seefahrtshochschule studiert und bin seitdem hier. Dann hier angefangen, da war die FLZ noch ein Projekt am toller Ort und konnte mich noch nicht trennen, weil es einfach ein schöner Arbeitsplatz ist.
Der schöne Arbeitsplatz muss rund um die Uhr besetzt sein. Das heißt, Sie arbeiten auch mitunter Nachtschicht?
Ja, wir sind hier im Dreischichtsystem immer zu dritt möglichst, auf Nachtschicht zu zweit und ja, sind rund um die Uhr Ansprechpartner für die Schiffe.
Christine Münkel, sie sortiert die Feederschiffe im Hamburger Hafen. Wir sind heute im HVCC im Hamburg Vessel Coordination Center. Wir sind ein Büro weitergegangen im HVCC und am Mikrofon jetzt Till Grüne. Till Grüne, hier hängt eine wunderbare Karte an der Wand, mal nicht IT, mal nicht Computerbildschirm, sondern für den Laien wie mich erklärt. Wo übernehmen Sie die Schiffe, von wo begleiten Sie die Schiffe, was passiert hier?
Genau, wir sehen jetzt hier den Elbverlauf. Ich sage jetzt mal von oben Elbe 1, das ist dabei Neuwerk, runter zu uns hier in den Hamburger Hafen. Und für uns sind zwei Dinge erstmal relevant. Für Schiffe, die aufkommen, also nach Hamburg möchten, ist für uns ganz entscheidend der Referenzpunkt Elbe 1. Das ist eine Racon-T-Tonne, die sich hier oben nördlich bzw. nordwestlich von Neuwerk befindet. Jetzt etwas außerhalb hier des Rahmens. Und dann haben wir hier weiter entsprechend einen Punkt, der nennt sich Stör bzw. hier Glückstadt. Westlich der Störmündung. Das ist ein weiterer Referenzpunkt, der für unsere Planung relevant ist. Und dann natürlich im weiteren Verlauf dann hier die Landesgrenze, wo wir auch die Begegnungsbox haben. Da kommen wir vielleicht nochmal später drauf. Und dann im weiteren Verlauf den Hamburger Hafen.
Über welche Schiffe sprechen wir hier?
Also hier in der NTK sprechen wir über alle Schiffe, die größer 180 Meter lang mal 28 Meter breit sind. Das liegt daran, dass genau ab dieser Größe die Schiffe eine Begegnungsbeschränkung mit den größten Schiffen haben, die wir hier haben, nämlich die 400 Meter Kategorie. Alle anderen Schiffe sind natürlich genauso relevant, aber eben nicht für unsere Planung, da sie sich mit den Großschiffen jederzeit überall begegnen können. Und mit den Schiffen ab 180 mal 28 Meter haben wir halt unterschiedlichste Restriktionen auf der Elbe. Also wir haben einmal die Möglichkeit, Schiffe jeglicher Größenbreiten, maximalen Begegnungsbreiten westlich der Störmündung, also in diesem Bereich hier bei Brunsbüttel, begegnen zu lassen. Das kann man dadurch generieren oder erreichen, dass man den Abgang eines Schiffes und das Aufkommen eines Schiffes zeitlich so eintaktet, dass die sich eben genau hier auch begegnen. Das wird dann über die entsprechenden Revierzentralen in Cuxhaven oder auch in Brunsbüttel dann entsprechend gesteuert. Und im weiteren Verlauf haben wir dann noch die Möglichkeit, zum Beispiel hier im Bereich ab der Störmündung bis zu der Hamburger Hafengrenze maximale Begegnungsbreiten von kleiner 92 Meter. Genau, das ist im Grunde genommen selbsterklärend. Alles, was darüber hinausgeht, dürfen sich halt eben nicht in diesem Bereich begegnen. Da müssen wir eine andere Lösung für finden. Während man wieder im Hamburger Hafengebiet große Schiffe miteinander begegnen lassen darf, allerdings wiederum nicht die 400-Meter-Kategorie mit sogenannten Panamax-Größen. Das sind so Schiffe bis 32 Meter Breite. Also Sie merken schon, es gibt unterschiedlichste Restriktionen, auf die wir achten müssen, um dieses, ich sage immer, Puzzle irgendwie so zu lösen, dass dann ein vernünftiges Bild draus wird.
Gehen wir mal weg von dieser Karte an Ihren Arbeitsplatz mit den 5 Bildschirmen. Denn das Ganze, was Sie uns gerade hier an der Karte erklärt haben, bedarf natürlich einer guten Kontrolle und natürlich auch einer Kommunikation mit den Beteiligten. Sie haben hier die Karte gerade vor uns. Welche Schiffe sind da gerade unterwegs Richtung Hamburg?
Naja, wir haben jetzt hier für heute natürlich eine Planung schon abgestimmt mit der Nautischen Zentrale hier im Hamburger Hafen. Wir haben die jetzige Verkehrslage mit den Schleppern und auch Festmachern schon besprochen. Und dann sehen wir jetzt hier ganz konkret, gerade hier ist ein Hansaporter, also ein Bulkschiff, was gerade hier in die Elbe einlaufen möchte, gefolgt von einem Tankerschiff, was für uns relevant ist. Also das sind jetzt hier auch die Ziele, die Sie sehen, die für uns relevant sind hier in der NTK. Alle anderen haben wir hier ausgeblendet. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Und wir gucken, Sie haben es gerade schon gesagt, wir gucken jetzt natürlich auch auf das Hier und Jetzt, aber insbesondere natürlich auch auf den morgigen und den morgigen Tag, also diesen 24 bis 48 Stunden Horizont, um eben hier aus unserer Vogelperspektive, sage ich mal, die Verkehrsplanung auch schon im weiteren Voraus irgendwie so zu planen. Ich wiederhole mich, dass man das Puzzle entsprechend gut lösen kann. Und da sind nicht nur die Schiffe und die Restriktionen entscheidend, sondern halt auch insbesondere die Fertigstellungszeiten in den Vorhäfen. Denn wir müssen ja auch gucken, dass die Schiffe rechtzeitig hier sind, um in die Elbe zu kommen.
Welche Rolle spielen so Sachen wie Wetter und Tide für Ihre Arbeit?
Ja, eine sehr große Rolle natürlich. Das Wetter haben wir auch immer im Voraus in Sicht. Es gibt sogenannte Windfahrverbote hier auf der Elbe. Wenn wir sehen, dass es gewisse Tiefdruckgebiete gibt, die dazu führen, dass voraussichtlich möglicherweise die Elbe gesperrt wird, sprechen wir mit den Reedern und sprechen auch sogenannte Empfehlungen aus, eventuell Lotsen vorzuschicken. Die fahren dann in die Vorhäfen, nach Southampton, nach London, nach Antwerpen, um gegebenenfalls direkt schon an Bord zu sein. Denn ein Windfahrverbot ist das eine, aber der Swell, also die Dünung, die da im Nachlauf kommt, führt natürlich auch dazu, dass die Lotsen mitunter nicht rechtzeitig aufs Schiff kommen oder man einfach länger warten muss. Und diesen Wartezeiten können wir damit entgegnen. Das zum einen. Und zum anderen zu den Tiden und den Tiefgängen ist das natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Denn aufgrund der Tiefgänge entstehen sogenannte Fenster, die Schiffe erreichen müssen, sowohl eingehend als auch ausgehend. Und die Tiden, die sowohl mit Minderwasser als auch mit Überwasserständen natürlich hier in Hamburg immer sind, mal mehr, mal weniger, die müssen wir entsprechend dann auch berechnen. Und dadurch kommt es dann immer mal wieder dazu, dass Schiffe nicht auslaufen können oder nicht einlaufen können.
Wir sind mit dem Hamburger Hafenkonzert im HVCC, dem Hamburg Vessel Coordination Center. Von hier aus, wir haben es gehört, werden die Schiffe Richtung Hamburger Hafen möglichst optimal sortiert und den Terminals zugeordnet. Gerald Hirt ist der Geschäftsführer hier. Wie ist denn seine Geschichte, sein beruflicher Hintergrund?
Ich bin 2012 hier zum Unternehmen gekommen. Das hieß damals noch FIDA Logistikzentrale GmbH. Und der Hintergrund, der war eigentlich schon ja, so fast ein bisschen vorbestimmt. Ich bin in der Kindheit mit meinen Eltern viel nach Norwegen gereist, Schifffahrt dort erlebt, also die Fährüberfahrt nach Norwegen. Ich wollte dann Kapitän werden, als ich klein war. Das hat sich leider nicht so ergeben, sondern ich bin dann zur Marine gegangen, bin bei der Marine 2 Jahre zur See gefahren, habe Seeverkehrswirtschaft studiert, war bei einer internationalen Reederei im Ausland. Dann bin ich zurückgekommen nach Hamburg zur Beratungstochter der HALA, Hamburg Port Consulting, habe dort Beratungsprojekte gemacht, habe Vertrieb für die HALA gemacht, Reederbetreuung. Ja, und dann jetzt vor 12 Jahren hierher gewechselt und hatte hier sehr viel Freiheit von unseren Gesellschaftern, eben viele Ideen, die so auf dem Blatt Papier schlummerten, in die Realität umzusetzen. Also eigentlich seit jeher ein Schifffahrtskind.
Gerald Hirt, nun haben wir von den Terminalbetreibern gehört, wir haben von den Reedern gehört. HVCC ist das eine, dann gibt es noch die HPA. Wie muss man das Ganze sortieren? Wer macht hier eigentlich was?
Ja, das ist eine gute Frage, weil natürlich ist das ein Zusammenspiel zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen und natürlich der hoheitlichen Stelle. Ich bleibe da einmal bei den großen Schiffen im Zulauf. Da kann man sich eigentlich wirklich geografisch vorstellen. Alles Schiffe, die in Nordeuropa schwimmen und in den nächsten 3 bis 5 bis 10 Tagen nach Hamburg kommen, da gucken wir drauf. Das heißt also, die Verabredung zwischen dem Reeder mit seinem Terminal, wann er denn in Hamburg sein will, das machen wir, diese Vorsequenzierung, diese Optimierung im Zulauf und gucken eben schon drauf, welche Schiffe könnten sich dann eben auf der Unterelbe dann eben im Weg sozusagen miteinander stehen. Und um das eben zu vermeiden, bereiten wir eine Verkehrsablaufsteuerung vor, die wir dann eben mit der HPA, mit der hoheitlichen Stelle, mit der nautischen Zentrale der HPA abstimmen. Und sobald ein Schiff dann auf der Elbe ist, ist es eine rein hoheitliche Rolle, wo dann die Verkehrsablaufsteuerung durch die Revierzentralen, durch die HPA mit der nautischen Zentrale und insbesondere natürlich dem Lotsen an Bord dann durchgeführt wird. Also ein Zusammenspiel zwischen Public und Private, die hier ganz hervorragend funktioniert.
Klingt aber eher kompliziert, dass so viele Stellen da beteiligt sind, also so viele Stellen für, sagen wir mal, ein Schiff. Kann man das nicht vereinfachen?
Ach, ich würde es gar nicht vereinfachen, weil ich glaube, jeder Akteur weiß genau um seine Rolle. Also wir haben eine komplett andere Rolle und Perspektive. Wir gucken aus einer operativen, betrieblichen, natürlich auch kommerziellen Rolle auf ein Schiff, weil es nun mal die Verabredung ist zwischen Reeder und Terminal. Und die hoheitliche Rolle guckt aus Leichtigkeit und Sicherheit des Schiffsverkehrs. Und das ist eher ein Ergänzen, statt da kann man etwas streichen oder so. Also ich sehe das eher als ein Alleinstellungsmerkmal des Hamburger Hafens. Und wie schon erwähnt, da gucken andere Häfen sehr neidisch drauf, wie wir das hier zwischen all diesen Partnern hinbekommen.
Gerald Hirt, der Geschäftsführer des HVCC. Und das war's für heute. Wir haben hinter die technischen Kulissen des Hamburger Hafens geschaut, haben uns angeschaut, wie die Kreuzfahrtschiffe sortiert werden, nicht nur hier im Hafen, sondern Europa und weltweit. Und wie die Containerschiffe und die Fiederschiffe hier nach Hamburg kommen und das möglichst geordnet und sortiert.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Unser Thema in der kommenden Woche. Ich bin sicher, daran werden sich viele von Ihnen noch erinnern.
Es folgt die Vorhersage, gültig bis Mittwochabend. Deutsche Bucht. Nordöstliche Winde um 3. Vorübergehend wechselnde Richtungen 2 bis 5.
Der Seewetterbericht, früher über Kurz- und Mittelwelle ausgestrahlt, heutzutage übers Internet abrufbar. Wie wird das Wetter? Das war und ist wohl immer noch eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Frage für Menschen auf See. Doch wie lernt man, die Wolken zu lesen? Wie entstehen Jetstreams und was genau ist eigentlich El Niño? In der kommenden Woche sind wir mit dem Hafenkonzert beim Deutschen Wetterdienst. Wir besuchen den Sturmflutwarndienst beim BSH. Wir sprechen mit Profisegler Boris Herrmann und wir besuchen den Extremwetterkongress. Das alles im Hamburger Hafenkonzert am kommenden Sonntag. Zu hören wie immer früh ab 6 und schon jetzt als Hafenkonzert-Podcast.
Sind Hamburg.
Hamburg.
In allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.